Ich habe gestern gelesen, dass 1893 am 9. Dezember in Paris der Anarchist Auguste Vaillant aus Protest gegen die repressive Politik von Premierminister Jean-Casimir Perrier einen selbstgefertigten Sprengkörper von der Zuschauergalerie in die Deputiertenkammer im Palais Bourbon geworfen hat. Dabei wurden 50 Personen verletzt. Er selber wurde später zum Tode verurteilt und dann am 5. Februar 1984 hingerichtet. Aber das Ganze, warum das für mich spannend war, ist tatsächlich, dass das eine von mehreren Aktionen waren, die ausgelöst wurden von einer Theorieüberlegung zum Thema Propaganda der Tat. Ein Phänomen des Anarchismus im späten 19. Jahrhundert, aber auch ein Begriff, der bis heute noch in der anarchistischen Bewegung immer wieder auftaucht. Vor allem im Kontext mit der direkten Aktion als Anspruch, als Selbsthaltung des Ganzen. Und es ist eigentlich ganz interessant, dass wenn man die Propaganda der Tat versucht, dann mal so über eine gängige Suchmaschine sich ein bisschen reinzulesen, ist es gar nicht so leicht, auf irgendwelche Sachen zu stoßen, abgesehen von einem Wikipedia-Artikel, bei dem im Wesentlichen drei Quellen benannt werden. Und eine von diesen Personen, die sich damit beschäftigt haben, ist Fabian Lemmes. Er ist nämlich Autor des Artikels Propaganda der Tat zur Geschichte einer besonderen Gewaltpraxis, der da irgendwie verlinkt ist, und beschäftigt sich mit der Geschichte Europas vom 19. bis zum 21. Jahrhundert und ist derzeit beschäftigt beim Centre Max Planck. Ihn habe ich jetzt hier am Telefon. Was genau ist eigentlich der Grund, warum Sie sich jetzt mit der Propaganda der Tat beschäftigt haben?
Ja, was besonders spannend ist bei dieser Propaganda der Tat, die ja sinnbildlich steht für eine ganze Reihe von Attentaten einer großen europäischen, aber auch globalen Attentatswelle in den ausgehenden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, dann ist das zunächst mal ja viele Parallelen, die wir ausmachen können zu der Terrorismusfurcht, kann man sagen, des frühen 21. Jahrhunderts. Was wir zum Beispiel sehen, dass es wie um eine Zeit handelt, die durch eine beschleunigte Globalisierung gekennzeichnet ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wir auch sowas wie eine Medienrevolution feststellen können. Und Medien und Öffentlichkeit, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass solche politischen Attentaten ihre entsprechende Wirkung entfalten können. Die zielen nämlich in dem Fall, gerade bei der Propaganda, das hat weniger drauf, dass da Person X oder Y getötet werden soll. Darum geht es gar nicht. Es geht letztlich um die, das Wort sagt es, die propagandistische Wirkung. Es soll eine Botschaft damit transportiert werden. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Wir sehen natürlich nicht nur Ähnlichkeiten, wir sehen auch Unterschiede. Auf der anderen Seite ist eben spannend, dass wir uns auch anschauen können, was waren denn die Reaktionen der Regierung damals und wie haben Öffentlichkeiten reagiert. Und ich will nicht sagen, dass man unbedingt immer Lehren aus der Geschichte ziehen kann, aber es ist auf jeden Fall spannend, sich anzuschauen, was ist damals unternommen worden und welche Effekte hatte das. Und zu guter Letzt ist diese anarchistische Bewegung als solche ein ganz spannendes Objekt. Sie haben ja gesagt, man findet wenig Leute, die dazu forschen. In Deutschland, würde ich sagen, ist das im Moment auch noch so, aber international erlebt die Anarchismusforschung einen großen Boom. Und das ist das Thema Anarchismus, das gleich sehr viel mehr zu bieten hat als nur diese Frage der Gewalt. Denn darüber werden wir sicher auch noch sprechen. Anarchismus und Gewalt, das ist eigentlich ein Klischee, ein Stereotyp. Diese Verbindung ist gar nicht so eng, wie man vielleicht so im Volksmund meinen könnte.
Das heißt, für Sie ist im Wesentlichen die aktuelle Bezugnahme praktisch auch so Anstoß des Interesses gewesen, wenn ich das richtig gehört habe.
Ich glaube, das ist ja für historische Forschung ganz häufig so, dass man bestimmte Perspektiven und Fragen, überhaupt Ideen für spannende Themen aus der Gegenwart nimmt, ohne, da muss man natürlich immer aufpassen, ihnen auch die Wertungskategorien der Gegenwart überzustülpen. Also es hat schon seine Berechtigung, aber sicher lasse ich mich als Historiker, wie andere HistorikerInnen auch, aus gegenwärtigen Fragen inspirieren, und das leitet schon immer auch unseren Blick auf die Vergangenheit. Das zeigt auch dieses Beispiel der Propaganda der Tat. Es ist nicht so, als ob man da vor 20, 30 Jahren nicht so geforscht hätte, aber die Perspektiven auf diese Form haben sich gewandelt.
Ich würde auch gleich einsteigen und da mal einen ganz konkreten Blick jetzt auf das eine Attentat werfen, das ich schon angesprochen habe, 1893 von Auguste Vaillant verübt. Was ich gerade erzählt habe, ist im Wesentlichen die Zusammenfassung, die man relativ schnell im Internet findet. Vielleicht deswegen ganz kurz eine Einordnung. Was ist denn eigentlich der Hintergrund von diesem Attentatsversuch?
Ja, man denkt, man muss dabei immer unterscheiden, was ist, sagen wir mal, der konkrete Anlass und was ist die Grundstimmung des Ganzen. Dieses Attentat steht nicht alleine, es steht in einer ganzen Serie von Attentaten. Ich sagte das schon, die Europa und weltweit verübt werden. In Frankreich selbst ist es auch nicht das erste. Es beginnt schon 1892 mit mehreren Attentaten, von denen wir einigen kennen wir auch den Autor. Das ist hier eine Figur, das ist fast mythische Figur des Ravachol, sagen wir, der Inbegriff des anarchistischen Attentäters in der Zeit, der mehrere Sprengstoffanschläge verübt. Und Auslöser für dieses Attentat ist eine Form der als überzogen wahrgenommenen Polizeigewalt. Und das ist sehr oft zu beobachten bei diesen Anschlägen, dass konkrete Anlässe sehr häufig darin liegen, dass sie reagieren auf eine als überzogen brutale oder solche wahrgenommene Repression gegen die anarchistische Bewegung oder die Arbeiterbewegung als Ganzes. Und insofern ist eine Form der Reaktion hierbei. Und im konkreten Fall unseres Attentäters ist diese Attentate auf Ravachol vorausgegangen. Es hat auch gegeben. Und der Attentäter selber, also hier Auguste Vaillant, äußert sich dann bei seinem Prozess, und es ist sehr häufig, dass diese Prozesse von Anarchisten als Bühne benutzt werden, äußert sich in der Weise, dass er das nutzt als Anklage gegen die herrschende Klasse insgesamt. Also er sagt, das ist dieser Anschlag ist gewissermaßen ein Akt gegen die herrschende Ordnung und die bürgerliche Gesellschaft. Und die jetzt einer Klasse, die ihre Rechte einfordert, und entsprechend sehr blumig dann auch die oder pathetisch die abschließenden Worte bei der Hinrichtung, kurz vor seiner Erschießung: Tod der bürgerlichen Gesellschaft, es lebe die Anarchie. Also worum es geht, ist einerseits eine Einschüchterung, es soll Angst verbreitet werden unter den Herrschenden, vor allem aber sollen diese aktualisieren. Propaganda der Tat heißt, die Volksmassen sollen wachgerüttelt werden und von der Möglichkeit eines Umsturzes, einer sozialen Revolution überzeugt werden.
Eine soziale Revolution als Ziel anarchistischer Politik ist, glaube ich, auch soweit schon sehr vertraut. Was vielleicht ein bisschen verwundert so aus einer heutigen Perspektive ist, diese Bereitschaft, praktisch auch wirklich Menschen umzubringen und Menschen zu verletzen bei Aktionen. Woher speist sich dieser wirklich gewalttätige Charakter eigentlich von der Propaganda der Tat zu diesem Zeitpunkt?
Ja, der steht in seinem historischen Zusammenhang. Man muss bei all dem vielleicht auch nochmal vorwegschicken, dass diese Propaganda der Tat in der Form des Attentats, ja, hoch umstritten gewesen ist, auch innerhalb der anarchistischen Bewegung, und stets Anlass zu kontroversen Diskussionen gab. Und sozusagen mein zweiter Disclaimer, Anarchismus ist als Ideologie, als politische Ideologie sehr vielschichtig, und ebenso ist es die anarchistische Bewegung. Und zu allem, was ich Ihnen hier sage, kann man ein Gegenbeispiel, andere Anarchisten nehmen, die Radikalpazifisten sind auch schon zu dieser Zeit. Aber wenn wir uns nochmal in die historische Situation zurückversetzen, der 1870er, 80er, 90er Jahre oder auch über die wir hier sprechen, ist es eine Zeit, in der die sozialen Auseinandersetzungen auch an anderen Orten massiv gewaltsam geübt werden. Und ein Schlüsselereignis für die AnarchistInnen, das ist eine sehr männliche Geschichte der Attentäter, aber es gibt bei den anarchistischen Wegen auch viele Frauen, wenn auch nicht unter den Attentätern. Die ist wichtig für die Anarchistin, aber für die gesamten übrigen Sozialisten, ne, ist diese Erfahrung der Pariser Kommune 1871 und ihrer blutigen Niederschlagung. Es ist die blutigste Niederschlagung eines Arbeiteraufstandes im gesamten 19. Jahrhundert mit Zehntausenden Toten, Verbannungen und so weiter. Das heißt, die Vorstellung, dass die bürgerliche Gesellschaft eine alternative Ordnung zulassen würde, gewaltfrei ist, oder dass es eben gewaltfrei nicht möglich ist, ist sehr weit verbreitet. Und jetzt ist es so, dass die Anarchisten darauf hoffen, nach dieser Kommune-Aktion, es könne eine Mobilisierung der Volksmassen stattfinden, aber damit erfolglos sind. Und in gewissem Sinne ist diese Form der Propaganda der Tat eine, kann man sagen, eine Verlegenheitsstrategie. Das ist was Soziologe Peter Waldmann so als Formel geprägt hat für Terrorismus im Allgemeinen, dass sie im Grunde eine Strategie der Schwäche ist, weil sie eigentlich in einer Situation sind, in der sie wenig alternative Handlungsoptionen haben und hier einen Ausweg suchen, etwas, was man mit sehr wenig Leuten, auch was Individuen tun können, um dann einen möglichst großen Propaganda-Effekt, Mobilisationseffekt zu erzielen. Das Töten steht dabei, und darauf zieht ja auch Ihre Frage ab, aber nicht im Vordergrund, muss man sagen. Sicherlich ist es eine Zeit, in der so viele Staatsoberhäupter, Könige, gekrönte Häupter und Präsidenten ermordet werden wie in keiner Zeit zuvor und danach in der Geschichte. Aber es sind unterm Strich, wenn man das mit heutigen Opfern des Terrorismus vergleicht, sehr wenige Personen, weil es doch relativ gezielt auf solche Leute ausgeübt wird. Es gibt einige Ausnahmen schon in der Zeit, nämlich Bomben, die auch in Theatern gezündet werden, aber Wir haben es hier nicht mit einem wahllosen Töten zu tun. Und in der Tat, diese Frage, gibt es eigentlich Unschuldige oder nicht und ist das erlaubt, auch das wird kontrovers diskutiert.
Die Vielschichtigkeit dieser Debatte spiegelt sich ja auch ein bisschen wider, unter anderem in der Resolution des Kongresses der Jura-Föderation von La Chaux-de-Fonds, irgendwann 1870, mir fehlt da gerade eine Zahl, um es genau zu sagen, wo ganz konkret drin steht, dass praktisch die Propagandamittel dem Milieu einer jeweiligen Sektion dieser Organisation irgendwie angemessen sein sollen und die Autonomie der Sektionen erhalten bleiben soll. Da geht es dann ganz viel auch darum, um die Überlegung, so jede Gruppe darf selber entscheiden, welche Propagandamittel sie nutzen möchte. Und da steht dann auch ganz konkret drin, für die Städte tätige Propaganda durch das Buch, die Zeitung, die Broschüre für das Land der Eintritt ergebene Sozialisten in Wanderberufe für überall, sobald die Stärke der Organisation es ermöglicht, die Propaganda durch die Tat. Soweit noch gar nicht konkretisiert, weil unter dem Begriff Propaganda der Tat fällt ja auch Diebstahl, Sabotage, Banküberfälle, Enteignungen generell, Unruhen, Generalstreiks und eben nämlich dann auch diese gewaltvollen Anschläge, Attentate, politische Morde, wie man es jetzt auch nennen möchte. Die Idee ist ja, mit der Aktion auch Propaganda zu verbinden. Wie erfolgreich war das im Kontext von jetzt diesen Attentaten und Bombenanschlägen?
Tja, wie erfolgreich war das, ist eine sehr gute Frage und es ist ja eigentlich immer eine Zentralfrage bei dem politischen Attentat oder auch bei Terrorismus als Mittel, der sich ja durch die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts zieht, immer wieder aufgegriffen wird. Häufig kann man aber feststellen, war der Erfolg relativ bescheiden und das ist auch im Fall der Anarchistinnen und Anarchisten so. Ich möchte aber zunächst einen Punkt aufgreifen, den Sie angesprochen haben, der ganz wichtig ist. Propaganda der Tat meint ursprünglich nicht zwingend Attentat, ja, also diese Verengung auf den Anschlag ist eine, die sich dann jetzt im Laufe der Jahre ergibt, auch durch die Fremdwahrnehmung. Propaganda der Tat ist eigentlich alles, was nicht Propaganda der Schrift ist, die auch sein soll. Die Anarchisten wollen agitieren unter den Massen, das soll mit Schrift und mit Tat geschehen, aber Tat kann auch das Beispiel sein, das kann auch zum Beispiel, wie Sie sagen, das kann Sabotage sein, das kann auch das Offizielle, das kann auch Stören gegnerischer Versammlungen sein, also alles, was geeignet ist, Propaganda zu machen. Und dann, wie kommt es dazu? Das Beispiel geben, das ist eigentlich die Ermordung Zar Alexanders II. 1881, der ein großes internationales Medienecho hervorruft. Das ist, könnte man fast sagen, für die Anarchistinnen und Anarchisten so eine Art Erweckungserlebnis, weil sie feststellen, na, das hat eine wahnsinnige Resonanz, das ist beispielgebend, das wollen wir auch. Ja. Und insofern muss man sagen, es ist die Propaganda ist in dem Sinne gar keine Erfindung der Anarchisten und Anarchistinnen. Es gibt viele politische Attentate, ja auch von nationalistischen Gruppen im 19. Jahrhundert. Aber was sie geprägt haben, ist den Begriff dazu, das gewissermaßen zu theoretisieren. Aber der erwünschte Erfolg, und darauf zielt Ihre Frage, tja, hat er sich eingestellt? Die Frage ist nun, woran messen wir eigentlich Erfolg? Also im Sinne der Aufmerksamkeitserzeugung waren diese Attentate höchst erfolgreich. Denn ich sagte, es sind internationale oder transnationale Medienereignisse, insbesondere die Attentate, die glücken, sind von durchschlagender Öffentlichkeitswirksamkeit und auch die Gegenreaktion, die erhoffte, ja, also gewissermaßen der Appell an die Regierung gesagt, Vorsicht, wir sind da, das gibt es, denn die Attentate sind Auslöser für eine massive Aufstockung der Polizei- und Sicherheitsorgane in allen Ländern für internationale Polizei. Kooperation haben also gewissermaßen den Repressivapparat massiv oder den Aufbau dieses Apparates massiv befördert. Das Einzige, was oder das am wenigsten funktioniert hat, war vielleicht das wichtigste Ziel, nämlich die Mobilisierung. Ja. Zwar gibt es sowas auch wie stille Freude und Schadenfreude gelegentlich, das kann man herauslesen aus bestimmten Quellen, ja, weil das Mitleid mit einigen Herrschenden sich doch in Grenzen hält, aber insgesamt bewirken diese Attentate doch auch bei den arbeitenden Klassen, die ja die eigentlich zu mobilisierende Zielgruppe sind, eher Abscheu und Ablehnung. Das ist auch mit sicherlich einer der Gründe, warum zu unterschiedlichen Zeiten zwar, aber doch irgendwann in allen Ländern diese gewaltsamen Attentate ihr Ende finden.
Ist das auch darauf zurückzuführen, auf diese ein bisschen stereotypischen Bombenanschläge auf Theater und Cafés, also wo wirklich nicht mehr klar ist, wer eigentlich getroffen werden soll?
Absolut, ja. Also das ist schwer zu vermitteln. Also und es ist in der Tat so, wenn es um ein Attentat auf einen Richter geht, der ein Todesurteil ausgesprochen hat, oder Ja, selbst beim italienischen König ist es so, wenn man das direkt in Verbindung bringen kann mit blutigen Niederschlagungen einer von Demonstrationen eines Arbeiteraufstandes. Das ist in gewissem Sinne, kann die im engeren Sinne ins Auge gefasste Zielgruppe sowas noch nachvollziehen. Bomben in einem Café, das Beispiel des Café Terminus hier 1894, das ist nicht mehr zu rechtfertigen. Vor allem sind das auch Anschläge, die ganz stark Ablehnung finden innerhalb der anarchistischen Bewegung selber. Und interessant ist hier, dass auch die, kann man sagen, die zentralen Theoretiker der Propaganda der Tat, die in den 1880er Jahren, in den frühen noch zur Propaganda der Tat im Sinne auch solcher individueller Attentate aufgerufen haben, sich schon sehr bald davon distanzieren, aber diese Attentatswelle ja dann auch gewissermaßen weiter schreitet. Es gibt auch sowas wie Nachahmungseffekte, aber diese, könnte man sagen, undifferenzierten Attentate finden fast keine Unterstützung mehr und tragen sicherlich dazu bei, dieses Instrument breit zu diskreditieren.
Da hat auch ganz konkret Peter Kropotkin geschrieben in Le Révolté von 1887, es ist eine Illusion zu glauben, dass einige Kilo Dynamit genug sein werden, um gegen eine Koalition von Ausbeutern zu gewinnen. Vielleicht so ein Startpunkt dieser Kritik und relativ schnell kommt es zu immer weniger Attentaten. Ich glaube, so um die 1920er, 1930er Jahre kann man davon sprechen, dass es eigentlich nicht mehr eine anarchistisch generelle Aktionsform ist. Was sind denn ganz konkret die Punkte, wieso der Anarchismus an und für sich sich davon abwendet?
Ja, Sie haben das ganz richtig gesagt, dass spätestens ab den 1920er Jahren, ja, 30ern spielt das keine Rolle mehr. Es spielt aber in vielen Ländern schon früher keine Rolle mehr. Und im Grunde das theoretische Abtreten von Kropotkin 1887, gut, da sagt er, das ist jetzt noch keine komplette Abkehr. Er sagt, das ist eine Illusion zu glauben, damit kann man die Ordnung einstürzen. Das hat auch niemand behauptet. Es ging darum, einen ersten Punkt zu setzen und die Ordnung einstürzen kann nur die soziale Revolution. Aber derselbe Kropotkin hat ja noch 1881 geschrieben, dazu aufgerufen, zu dieser Propaganda der Tat. Aber diese Distanzierung auf der Theorieebene kommt sehr früh und dann in einzelnen Ländern, aber auch schon vorher. Also selbst in Frankreich, denn der Paris ist die, die Hauptstadt auch der Anschläge in den frühen 1890er Jahren, passiert ab 1895 fast nichts mehr. Und sicherlich ein bisschen länderspezifisch. In Spanien gibt es noch das länger. Also ein Grund, den haben wir schon genannt, das ist die offensichtlich sich nicht einstellenden Mobilisierungserfolge, die auch dazu führen, dass die Unterstützungsbereitschaft für die Attentäter in den Reihen der Anarchisten mehr und mehr nachlässt. Dieses Verhältnis ist durchaus spannungsreich. Wir dürfen nicht vergessen, diese Anschläge waren schon immer umstritten. Aber in dem Moment, in dem dann ein Attentat passiert und eine Repressionswelle über die Anarchisten rollt, gab es immer wieder diesen Effekt der Solidarisierung innerhalb des anarchistischen Milieus. Selbst die Skeptiker, die eigentlich die Gewalt ablehnten, solidarisierten sich in dem Moment dann doch sehr häufig, wenn die anarchistische Bewegung en bloc in der bürgerlichen Presse angegriffen wurde oder Repression ausgesetzt war. Aber diese Unterstützungsbereitschaft lässt nach. Das ist sicherlich ein Grund. Zum anderen ist es aber auch so, dass es ja eine attraktive, würde ich sagen, neue strategische Option gibt, nämlich in Gestalt des revolutionären Syndikalismus, also das, was man dann nach dem Ersten Weltkrieg als Anarchosyndikalismus bezeichnet. Das heißt, der Gang in die Arbeiterbewegung, und das passiert zunächst mal in Frankreich, ausgehend von der CGT, dann sehr erfolgreich in Spanien mit der CNT, wo die wirklich auch anarchistisch orientierte Massenorganisationen aufgebaut werden. Und das ist eine praktische Arbeit, das ist sehr viel attraktiver. Und insofern ist das sicherlich auch ein Grund, warum diese Attentatsgewalt verschwindet. Sie war schlicht kontraproduktiv und erfolglos. Inwiefern die Repression hier eine Rolle gespielt hat, das ist eine Frage, die offen bleibt. In einigen Ländern ist die Infiltration sicherlich auch sehr erfolgreich. Das ist in Deutschland sicherlich der Fall, und zwar sehr früh, schon ab den 1880er Jahren. Auch in Russland ist die Infiltration hier sehr groß, während diese massive, undifferenzierte Repression häufig eher kontraproduktiv wirkt und dann zu solchen Attentaten als Racheakten führt.
Ganz am Anfang sprachen Sie von auch dem Bezug zum aktuellen Terrorismus generell, der uns jetzt die letzten 21 Jahre oder so in der modernen Gesellschaft sehr stark begleitet. Zum Abschluss eine ganz konkrete Frage: Was ist ein zentraler Unterschied zwischen was da heute passiert und was damals Hintergrund dieser Anschläge war?
Ja, ein zentraler Unterschied, das darf man bei allem Sprech über Terrorismus im Allgemeinen nicht vergessen, dass die Motivlagen und die politischen Zielsetzungen grundlegend unterschiedlich sind. Man kann sagen, dass sozialrevolutionäre, wenn man so will, ein linker Terrorismus, wie die Anarchisten ihn verübten, wird hier häufig so als Prototyp des modernen Terrorismus verstanden, kann man kontrovers darüber diskutieren. Also einer dieser linken Varianten, rechtsradikalen Terrorismus, islamistischem, also alle andere nationalistischen, dass die sich vielleicht in einigen taktischen Fragen ähnlich sein können, aber es gibt grundlegende Unterschiede, was die natürlich die politischen Zielsetzungen betrifft. Die dürfen wir hierbei nicht wegwischen und nicht vergessen, dürfen wir auch die einen Aspekt, den wir auch schon angesprochen haben, nämlich die Frage, gibt es eigentlich unschuldige Opfer? Und es ging nicht darum, möglichst viele Menschen zu töten in diesem Zusammenhang. Das war überhaupt nicht der entscheidende Punkt. Es ging darum, symbolträchtige Ziele zu wählen. Und hier hat man doch den Eindruck, dass gerade bei dem, was man unter dem Label Terrorismus in den jüngeren Jahren fasst, hier wir doch vor einer sehr anderen Situation stehen, in dem also undifferenzierte Massenopfer teilweise ein Ziel zu sein scheint. Das haben wir in diesem späten 1900 gerade bei den anarchistischen Attentätern nicht. Das wird nicht nur nicht gesucht, sondern das ist ausdrücklich unerwünscht. Es wäre auch gar nicht zu rechtfertigen. Ich glaube, der Rechtfertigungsdruck ist viel größer, denn letztlich geht es ja um ein emanzipatorisches, freiheitliches Ziel.